Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend. Am Ende einer Woche, in der sich die Lage zugespitzt hat. Auf den Intensivstationen, in den Berichten des Robert-Koch-Instituts und da, wo sich der Widerstand formiert gegen alle Corona-Regeln. Das Gegenteil also von Adventsstimmung, auch weil 2G nun in immer mehr Regionen die Bewegungsfreiheit einschränkt für die Ungeimpften. Nicht nur auf den Weihnachtsmärkten und in den Geschäften, sondern auch im Privatleben. Seit heute gelten strengere Regeln in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein. Und auch in Hamburg, wo Peter Kleffmann und Lisa Eisfeld ihre Reportage beginnen.
Das Personal für die Kontrolle des Impfstatus musste extra eingestellt werden. Aber alles ist besser als komplett zu schließen, so Christine Bruhn. In der Weihnachtszeit macht ihr Schreibwarenhandel den Großteil seines Jahresumsatzes.
Wir sind froh, dass es keinen richtigen Lockdown gibt. Aber was ein bisschen bitter ist, dass das eben als Druckmittel für die Nicht-Geimpften sind. Das ist es, was mich erschüttert, dass es noch so viele Ungeimpfte gibt, dass das notwendig ist.
Es ist kompliziert. Bei Bruhns gilt 2G. Schreibwaren gehören nicht zum täglichen Bedarf, Bücher schon. In den Buchladen darf deswegen jeder rein. In der Hamburger Innenstadt heute trotz 2G fast schon gelöste Einkaufsstimmung. Relativ volle Straßen, nur kurze Schlangen mit geringer Wartezeit.
Ich finde das zwar lästig, aber ich bin damit einverstanden, weil ich den Zweck einsehe der Geschichte. Und so viel haben wir nicht vor und für zwei, drei Läden, dafür reicht meine Geduld.
Anstehen, aber lieber so, als wenn alles zu wäre. Ich find's gut.
Läuft besser wie in Österreich, auf jeden Fall.
Lange Schlangen gab es nur vor den Testzentren. Termine sind derzeit schwer zu bekommen. Denn um an Hamburgs Partyleben teilzunehmen, gilt seit Mitternacht 2G+. Die Tests dürfen sogar von den Gästen selbst vor dem Eingang zur Disco gemacht werden. Nur dass diese Info heute Nacht kaum einer kannte. Ein Betreiber hat sogar spontan ein eigenes Testzentrum eröffnet. Für die Gastronomen ist es eine Gratwanderung.
Schließen Sie uns, kriegen wir volle Förderung und können überleben. So wissen wir nicht, ob wir überleben. Wir kämpfen weiter, aber ja, wir wollen auch nicht wieder schließen. Wir wollen das Personal nicht wieder abmelden, aber so können wir auch kein Personal beschäftigen.
Den Kneipenbetreibern geht es wie der gesamten Unterhaltungsbranche. Personal, das einmal weg ist, lässt sich nur schwer wieder ersetzen. Auch nach Mitternacht blieben die Tanzflächen in Hamburg deutlich leerer als vor der Verschärfung der Zutrittsregeln.
In Hamburg waren heute auch einige tausend Menschen auf der Straße, die mit dem Krisenmanagement der Politik überhaupt nicht einverstanden sind, um es mal gelinde auszudrücken. 5000 sollen es hier gewesen sein. Proteste gab es unter anderem auch in Potsdam, Trier und Frankfurt, wie es unsere Verfassung ja grundsätzlich zulässt. Die Radikalsten testen aber längst die Grenzen der Meinungsfreiheit aus. Und das auf besonders irritierende Weise, gestern Abend in Sachsen. Dem Bundesland mit der niedrigsten Impfquote. Da wollen manche Menschen inzwischen nicht nur ihre Ansichten zur Corona-Politik verbreiten, sondern offenbar auch Angst und Schrecken. Bevor wir zum Freitag kommen, Daniel Schrödel und Friederike Roman mit den Bildern von heute.
Freiberg in Sachsen. Wieder einmal versammeln sich am Nachmittag etwa 60 Menschen, um gegen die Corona-Politik der sächsischen Landesregierung zu protestieren. Die Mehrheit ohne Maske, ohne Abstand. Immer wieder finden hier solche wegen Missachtung der Corona-Regeln illegalen Versammlungen in verschiedenen Orten statt. Gestern Abend gehen die Proteste noch einen Schritt weiter. Etwa 30 Personen versammeln sich in Grimma mit Fackeln und Trommeln vor dem privaten Wohnhaus von Petra Köpping, Sachsens Sozialministerin, die unter anderem mit für die landesweiten Corona-Maßnahmen zuständig ist. Verbreitet wird das Video auch über den Twitter-Kanal der rechtsextremen Kleinstpartei Freie Sachsen. Köpping reagiert auf Instagram so. Sachliche Kritik an den Corona-Maßnahmen ist völlig legitim. Ich bin immer gesprächsbereit. Fackelproteste vor meinem Haus sind aber widerwärtig und unanständig. Auch Sachsens Justizministerin sieht eine Grenze überschritten.
Das ist erneut ein absoluter Tabubruch. Und ich muss ganz klar sagen, dass Einschüchterung kein Mittel der demokratischen Debatte ist und Petra Köpping hier wirklich meine volle Solidarität hat.
Und ebenso der Bundesinnenminister zeigt sich schockiert. Dieser Fackelumzug ist organisierte Einschüchterung einer staatlichen Repräsentantin. Das erinnert mich an die dunkelsten Kapitel unserer deutschen Geschichte. In Sachsen dürfen momentan nur 10 Menschen an Kundgebungen teilnehmen. Immer wieder sind es deutlich mehr, wie etwa am vergangenen Montag, auch in Freiberg, wo sich hunderte Menschen einem Protestzug anschlossen. Und immer wieder werden diese Aufzüge, wie hier, nicht von der Polizei aufgehalten. Die Signalwirkung für die Gesellschaft sei fatal, so Protestforscher.
Das ist was, wo ich sagen würde, dass ich dadurch eine besorgniserregende Art und Weise das Gefühl verbreitet, dass eben die politischen Verhältnisse nicht mehr stabil sind. Also lokal quasi, nicht mit Blick auf die Bundesrepublik. Und dass diese laute Minderheit der Protestierenden daraus ihr Selbstbewusstsein bezieht und die doch besorgte Mehrheit, die eher ungehört bleibt oder keine Stimme hat, die entmutigen kann.
Die Kritik am zurückhaltenden Polizeieinsatz bei Protesten gegen die Corona-Maßnahmen nimmt zu. Das sächsische Innenministerium und die Polizei bewerten ihr Handeln bislang als konsequent und verhältnismäßig. Dennoch hätten sie Entwicklungen im Blick.
Wir werden die Gangart und die Angemessenheit auch in Zukunft beachten. Aber wir haben auch gemerkt, dass Radikale und Rechtsextremisten sich an die Spitze dieser Versammlungen setzen. Und wir werden etwas robuster damit umgehen.
Im Fall des Aufmarsches vor dem Haus von Petra Köpping ermittelt nun der Staatsschutz.
Daumen hoch für Olaf Scholz. Am Ende des SPD-Parteitages heute in Berlin steht ein strahlender, designierter Bundeskanzler. Von knapp 99% der Delegierten gab es heute ein Ja zum Koalitionsvertrag. Und jetzt muss nur noch die FDP zustimmen morgen und bis Montag die Grünen, dann steht die Ampel. Nicole Konert von einem Sonderparteitag einer SPD, die nur so vor Selbstvertrauen strotzt.
Wir strahlen hinter unseren Masken.
Ich bin wahnsinnig stolz auf das, was wir dort gemeinsam verhandelt haben.
Mit der Ampel schreiben wir Geschichte.
Zufriedene Sozialdemokraten mit großen Ambitionen. Dem Koalitionsvertrag haben sie zugestimmt und wollen jetzt ihn als Kanzler, Olaf Scholz. Der möchte
mehr Fortschritt wagen. Der kommt nicht von allein. Diese eigenwillige Vorstellung, dass man den literarisch, wissenschaftlich, journalistisch beschreiben kann und ereignet sich so vor uns, die ist falsch. Zukunft wird gemacht.
Und wie diese Zukunft gemacht werden soll, steht im Koalitionsvertrag. Die Handschrift der SPD sei klar zu erkennen.
Alles, was wir auf unsere Plakate geschrieben haben, findet sich im Wahlprogramm wieder. Und es findet sich im Koalitionsvertrag wieder.
Ein beschwingter Scholz. Das Wahlversprechen der SPD schlechthin hat er durchgesetzt. 12 Euro Mindestlohn für Beschäftigte. Und Wohnraum soll bezahlbar werden. Dafür bekommt die SPD eigens ein Bauministerium. Mitverhandelt hat das der Parteilinke Kevin Kühnert. Allerdings.
Wir hätten uns aber als SPD mehr noch beim Thema Schutz der Mieterinnen und Mieter vorstellen können. Da gibt es Verbesserungen, da wird auch nichts schlechter. Mietsteigerungen werden weiter eingedämmt, Mietpreisbremse wird verlängert. Aber wir hätten da noch deutlich mehr Lücken gerne zugemacht.
Weniger Kompromisse musste die SPD beim Thema Rente eingehen.
Wir werden keine Rentenkürzungen zulassen in Deutschland. Wir werden auch einen Bundeszuschuss an die Rentenkasse erhöhen, weil das gesellschaftspolitisch richtig ist. Und wir werden das Geld der deutschen Rentenversicherung ein Stück intelligenter anlegen.
Hartz IV, lange Zeit das Schreckgespenst der SPD, heißt jetzt Bürgergeld, aber...
Es steht ja zum Beispiel im Raum, einen Heizkostenzuschuss zu geben, gerade wegen den gestiegenen Energiepreisen. Wir müssen insgesamt darauf achten, dass die Energiepreise nicht den Bürgerinnen und Bürgern mit kleinen und mittleren Einkommen um die Ohren fliegen.
Bleibt die Frage, wer bekommt denn nun einen SPD-Ministerposten?
Es ist nicht so, dass die fertige Liste hier irgendwo in einer Schublade im Willy-Brandt-Haus liegt und wir sie nicht rausholen und uns eine Freude draus machen.
Sondern Olaf Scholz führe noch Gespräche. Am Montag sollen die Namen dann feststehen.
Kommen wir zur Außenpolitik und der angespannten Lage im Ukraine-Konflikt. Da bewegt sich jetzt was auf diplomatischer Ebene. Und damit beginnen die Nachrichten mit Thorsten Schröder.
Russlands Staatschef Putin und US-Präsident Biden planen für Dienstag einen Videogipfel. Wie lange das Gespräch dauern werde, würden Biden und Putin selbst entscheiden, sagte ein Kreml-Sprecher. Auch das Weiße Haus bestätigte am späten Abend, dass es ein virtuelles Treffen geben werde. Die Spannungen zwischen Moskau und dem Westen hatten sich zuletzt durch einen Aufmarsch russischer Truppen an der Grenze zur Ukraine verschärft. Die CDU hat erstmals in ihrer Geschichte eine Befragung der Basis zum Parteivorsitz gestartet. Bis zum 16. Dezember können die rund 400.000 Mitglieder abstimmen, wer die CDU künftig führen soll. Kandidaten sind der scheidende Kanzleramtsminister Braun, der ehemalige Unionsfraktionschef Merz sowie der Außenpolitiker Röttgen. Offiziell gewählt werden soll der Laschet-Nachfolger dann auf einem digitalen Parteitag Ende Januar. Thomas Weikert ist neuer Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes. Der ehemalige Tischtennis-Weltverbandschef wurde von den DUSB-Mitgliedern in Weimar mit großer Mehrheit gewählt. Weikert löst Alfons Herrmann ab, der wegen Kritik an seinem Führungsstil nicht mehr kandidiert hatte. Der Comedian Mirko Nonchef ist im Alter von 52 Jahren gestorben. Die Todesursache ist bislang unklar. Nonchef, hier in der NDR-Talkshow, wurde in den 90er Jahren bekannt durch seine Rollen in RTL Samstagnacht. Zuletzt war er in der Comedy-Show LOL Last One Laughing zu sehen.
Danach ist es nicht so einfach, zur schönen Nebensache Fußball zu kommen. In der Bundesliga haben die Bayern heute Abend das Spitzenspiel in Dortmund gewonnen mit 3:2. Noch um einiges treffsicherer als diese beiden zusammen hat sich die dritte Kraft der Liga präsentiert. Andreas Kecke?
Ja, als wollten die Leverkusener am Tag des deutschen Klassikos nochmal lautstark klar machen, hey, wir sind schließlich auch noch da. Mit einer beeindruckenden 7:1-Packung hat der Tabellendritte die nur noch bemitleidenswerten Vierter auf den Weg zurück ins Frankenland geschickt. Die 12. Pleite in Folge für den Aufsteiger, der diesmal vor allem einem Leverkusener mehr oder weniger hilflos ausgeliefert war.
Das ist stark. Patrick Schick schießt 4 Tore in nur 27 Minuten. Sowas hat es in Leverkusen zuvor nicht gegeben. Das hat heute richtig Spaß gemacht, vor allem natürlich in der zweiten Hälfte. Vor der Pause hatte ich nicht einen einzigen Torschuss. Im zweiten Durchgang war das dann besser. Also ich habe das Spiel genossen. Das Festival der Leverkusener Tore beginnt schon im ersten Durchgang. Erst trifft Adli in der 11. Minute, dann Tabsoba in der 17. Schon früh sieht es nach einem klaren Heimerfolg für Bayer aus. Doch dann erzielt Duziak den Anschlusstreffer für Greuther Fürth. Die leise Hoffnung der chronisch erfolglosen Kleeblätter wird allerdings kurz vor der Pause wieder zerstört. Hinkapi zum 3:1. Nach dem Wechsel beginnt dann die Halbzeit des Patrick Schick. 49. Minute, 4:1 durch den tschechischen Mittelstürmer. 20 Minuten später wird er erneut herrlich über links in Szene gesetzt. 5:1. Beim 6:1 beweist Schick dann seinen Torriecher. 74. Minute. Das 7:1 zwei Minuten später ist dann der krönende Schlusspunkt eines torreichen Nachmittags in Leverkusen.
Ja, und direkt hinter diesen Leverkusen hat sich heimlich still und leise ein Club geschoben, den so weit vorne kaum einer auf dem Zettel hatte. Die TSG Hoffenheim, 3:2 Sieger gegen Frankfurt, ging damit zum dritten Mal in Folge als strahlender Gewinner vom Platz. Und mindestens genauso wichtig, die Mannschaft von Sebastian Hoeneß, die hat spätestens heute bewiesen, dass sie auch enge Spiele gegen einen mindestens mal ebenbürtigen Gegner für sich entscheiden kann.
9 Punkte aus den letzten 3 Spielen. Sebastian Hoeneß und den Hoffenheimer schnuppern an Europa. Das Geisterheimspiel gegen die Frankfurter Eintracht begann alles andere als gut. Die Hessen gingen nach 15 Minuten in Führung. Torschütze Boré. Nach 24 Minuten der erste gefährliche Angriff der Hoffenheimer. Der erste Ball aufs Tor, der Ausgleich Geiger aus 20 Metern.
Auf der Wolke, wo wir jetzt schweben, wollen wir weitermachen. Und ich glaube, mit jedem Sieg wird Selbstvertrauen noch größer.
Selbstbewusst ging es weiter. Nach einer halben Stunde die Führung für die TSG. Erst Bibu und im Nachfassen Jorginho Rütter das Spiel noch vor der Pause gedreht. Nach einer halben Stunde der dritte Hoffenheimer Treffer. Kevin Trapp unglücklich. Chiachi Samaseku mit dem 3:1. Der Ball noch abgefälscht. Die Eintracht kam nochmal. Die 72. Minute, der eingewechselte Gonzalo Paciencia, das 2:3. Zu mehr reichte es aber nicht. Die TSG Hoffenheim gewinnt auch das 5. Heimspiel in Folge. Sebastian Hoeneß und sein Team haben einen ordentlichen Lauf und sind plötzlich oben mit dabei.
Und die anderen Ergebnisse. Mainz besiegt Wolfsburg 3:0. Augsburg unterliegt Bochum 2:3. Bielefeld und Köln trennen sich 1:1. Dortmund verliert gegen die Bayern 2:3. Bereits gestern das 2:1 von Union Berlin gegen Leipzig. Morgen spielt dann noch Stuttgart gegen die Berliner Hertha und Gladbach hat Freiburg zu Gast. Die Tabelle. Die Bayern jetzt mit 4 Punkten Vorsprung vor Dortmund an der Spitze. Leverkusen 3., dann Hoffenheim. Mainz ist 7. vor Wolfsburg und Köln. Die zweite Hälfte beginnt mit Bochum. Frankfurt jetzt auf Rang 13, in der Abstiegszone Augsburg, Bielefeld und Greuther Fürth. Es war eine traumhafte Reise, die die deutschen Tennisherren zurückgelegt haben bis ins Halbfinale des Davis Cups. Da allerdings war heute Endstation. In Madrid verlor das Team von Kapitän Michael Kohlmann 1:2 gegen die favorisierten Russen.
Deutschlands Finalhoffnungen erhalten schnell einen Dämpfer. Dominik Köpfer hat im Auftakt-Einzel gegen Andrzej Rubeljow keine Chance. Bereits nach 50 Minuten muss sich der Deutsche gegen die Nummer 5 in der Welt mit 4:6 und 0:6 geschlagen geben. Team Deutschland unter Zugzwang muss das nächste Einzel unbedingt gewinnen. Jan-Lennard Struff spielt phasenweise herausragendes Tennis, kann seinen Gegner Daniil Medvedev beeindrucken. Dennoch, der erste Satz geht mit 6:4 an den Russen. Struff gibt sich noch lange nicht geschlagen und hält das Spiel gegen den Weltranglisten-Zweiten Daniil Medvedev lange Zeit offen. Es ist das Duell Kampfgeist gegen Weltklasse. Am Ende dominiert die individuelle Stärke des Russen. Struff verliert in 2 Sätzen mit 4:6 und 4:6. Der Sieg im abschließenden Doppel ändert nichts mehr. Deutschland unterliegt in Madrid Team Russland. Das trifft am Sonntag im Finale auf Kroatien. Deutschland kann nach vielen Jahren Abstinenz im Davis Cup Halbfinale trotzdem zufrieden sein.
Noch lange nicht im Halbfinale, dafür aber schon mal vorzeitig in der Hauptrunde stehen die deutschen Handballfrauen bei der WM in Spanien. Das Team vom Bundestrainer Henk Gruner gewann auch das 2. Vorrundenspiel, diesmal klar gegen die Slowakei.
Große Freude nach einem überzeugenden Auftritt der deutschen Handballfrauen. Bereits nach knapp 6 Minuten erzielte Xenia Smits eine 4-Tore-Führung. Und auch wenn die Slowakinnen den letzten Treffer in Halbzeit 1 markierten, ging Deutschland mit 5 Toren Vorsprung in die Pause. Trainer Henk Gruner war zufrieden. Seine Damen blieben konzentriert und führten durch ihre beste Werferin Alina Greisiez Mitte der 2. Halbzeit mit 10 Toren. Deutschland lag nie zurück, siegte deutlich mit 36:22 und steht vorzeitig in der Hauptrunde.
Die haben da unten am Atlantik Sonne und milde 15 Grad in Aussicht für morgen. Das ist ja wie im Frühling, Claudia. Bei uns ist Winterwetter angesagt.
Ja, Aline, es schneit und es gibt immer wieder dichte Wolken, in der Nacht Glättegefahr. Also bei uns wirkliches Winterwetter und daran ändert sich auch erstmal nichts. Man sieht auf dem Radar, dass da heute von Westen her Niederschlag reinkam, muss man echt sagen, weil das war erstmal meist Regen, geht aber jetzt vor allem hier im Norden und Nordosten mehr und mehr in Schnee über, auch in den höheren Lagen, Schneefallgrenze sinkt wieder und das heißt, es wird glatt und kann glatt werden in den nächsten Stunden. Da verlagert sich dieses Schneefallgebiet im Norden, da kann es auch teilweise kräftig schneien, von Bremen Hamburg rüber bis in die Uckermark, da auch morgen früh Gefahr durch eben glatte Straßen, weil es schneit. Das Gleiche gilt auch nochmal für den Alpenrand. Und dazu kommt gefrierende Nässe, und zwar über der Mitte Deutschlands und dem Süden, da wo die Straßen und Wege nass sind und es jetzt in der Nacht unter 0 Grad geht. Es geht in der Nacht weiter mit Regen, der weiter nach Nordosten kommt, in der mehr und mehr zu Schnee wird. Zum Teil schneit es ja auch schon etwas kräftiger. Und morgen lockert es dann zwischendrin auch mal auf, passiert nicht mehr so unheimlich viel. Aber es gibt halt weitere Schneeregen, noch Regenschauer von Norden und auch in Bayern. Die Temperaturen liegen in der Nacht da, wo es eben schneit, bei so 0 Grad. Sonst sind es meist 1 bis 3 Grad. Morgen Nachmittag Höchsttemperaturen von 4 bis 7 Grad. Und die nächsten Tage, Montag, Wetterberuhigung. Da passiert nicht allzu viel, nur im Norden etwas Regen. Und im Süden am Alpenrand leichter Schneeregen und Schneefall bei 2 bis 6 Grad. Dienstag das nächste Tief, das liegt dann von der Nordsee bis zum Alpenrand. Und dann geht's weiter mit Schnee und Schneeregen.
Vielen Dank, Claudia Kleinert. Und hier im Ersten geht's weiter mit dem Wort zum zweiten Sonntag im Advent. Danach ein Abend mit Adele. Die britische Sängerin feiert ihr Comeback mit einem exklusiven Konzert in Los Angeles. Und neue Tagesthemen gibt's dann morgen wieder. Noch einen schönen Abend. Tschüss.